Herzlich willkommen zum Podcast der Stammes in Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Es war ein Tag eigentlich vom Wetter wie heute. Letzte Woche fuhr ich über die Autobahn und im Süden von uns war es bedeckter Himmel, im Westen von uns bedeckter Himmel, im Osten bedeckter Himmel und im Norden auch irgendwie bedeckter Himmel, so ein Grau in Grau. Das war unsere Realität. Und ich finde sowas immer irgendwie langweilig, wenn alles immer so Grau in Grau ist. Aber zu der Realität gehörte auch wenn man aus der Windschutzscheibe des Autos guckte, ich würde sagen, so ein 10 cm großes Loch im Himmel. Und aus diesem Loch im Himmel brachen so Sonnenstrahlen durch. Ihr könnt euch das wahrscheinlich richtig schön bildlich vorstellen, so ein ganz toller, ja, Wolkenbruch im Prinzip, wo Sonne durchkam. Auch das war Realität. Wir haben die Sonne nicht gesehen. Ich habe auch nicht einen Zentimeter blauen Himmel gesehen. Aber da war dieses Loch, das mich vermuten ließ, dass da mehr ist, als es die 99-prozentige Wahrscheinlichkeit um mich herum deutlich machte. Denn zu 99% war der Himmel bedeckt. Aber dieser eine Prozent hat mich etwas wissen lassen, dass da mehr ist. Beides ist Realität. Die 99% bedeckter Himmel ist eine überwältigende Realität, aber auch dieses eine kleine Loch im Himmel gehört dazu und lässt mich erahnen, da ist mehr. Ich lese die Ostergeschichte einfach mal weiter. Ich finde, an Ostern sollte man sich mehr gönnen als nur den direkten Auferstehungsbericht. Wir lesen einfach mal auch Lukas weiter, diesmal Kapitel 24 ab Vers 13. Magitta hat in Vers 12 aufgehört. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. Wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hineingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Soweit der Bibeltext. Ein neuer Blick, ein Blick hinter die Kulissen. Wenn wir uns den Bibeltext so anschauen, dann müssen wir auch jetzt mit der Schriftlesung zusammen anschauen, bitte. Dann müssen wir ja etwas feststellen, es ist ein langer Weg zu Ostern. In der Predigtvorbereitung habe ich mir Gedanken gemacht, was verbinde ich eigentlich mit dem Ostermorgen? Und ich wollte von euch mal wissen, wie konkret stellt ihr euch diesen Ostermorgen vor? Es ist einfach mal so eine Testfrage, ob ich einfach nur eine spezielle Vorstellung habe oder ob sich die vielleicht gleichen. Ich bin ganz gespannt. Wie stellt ihr euch den Ostermorgen vor? Den Morgen der Auferstehung, der Stein wird weggerollt. Was kommt da, was assoziiert ihr an diesem Morgen? Das ist keine rhetorische Frage, ihr dürft jetzt antworten. Überraschung, okay. Zweifel, was noch? Freude. Wunder. Verwirrtheit. Was noch? Sonnenaufgang, ja, das ist auch etwas, was ich total verbinde mit Ostern, aber volle Kanne. Licht, jawohl. Erst das Dunkel, ne? Frauen. Also tatsächlich verbinde ich, also ich habe innerlich so eine Vorstellung, die ziemlich dem gleich, was ich heute Morgen in sämtlichen WhatsApp-Stati gesehen habe. Ja, habe gedacht, das stimmt irgendwie, das ist auch mein Bild. Also Sonne gehört definitiv dazu. Wenn WhatsApp-Stati jetzt unterlegt wäre noch mit Musik, würde ich irgendwie so eine feierliche Musik unterlegen, eine Fanfare, einen gewaltigen Akkord, einen Trommelwirbel. Ja, ich würde auch vielleicht etwas binden mit so einem, irgendetwas, was mächtig ist. Ich hatte heute Morgen bei irgendjemandem gesehen im WhatsApp-Status, da war der Stein weggerollt und dann war da die Sonne und dann war ein Wolkenbild, das sah aus wie ein Löwe. Ja, also lauter gewaltige und überwältigende Geschichten. Es ist so, also ich verbinde mit dem Ostermorgen etwas total Durchdringendes, etwas, was man überhaupt nicht überhören kann, so wie so eine gute Ohrfeige, ja? Also man ist so richtig wach danach. Ostermorgen, jawohl, Halleluja, wir haben es alle begriffen. Wenn wir in den Bibeltext schauen, in den der Schriftlesung und in den Text, den ich jetzt gelesen habe, sehe ich da gar nicht so viel Sonnenstrahlen. Da sehe ich eher ein ganz, ganz, ganz langen Weg für jeden Einzelnen zu Ostern. Da sehe ich auch am Anfang keine Freude. Ist euch das aufgefallen? Das ist eine Verwirrtheit, richtig? Das große Skepsis. Da ist sogar so etwas wie Ärger zwischen den Zeilen zu lesen, ne? Als die Frauen zu den Jüngern kommen und das erzählen. Luther übersetzt es, und es erschien ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Laberei. Es ärgert die Jünger richtig, dass die Frauen da so einen Unsinn erzählen. Das ärgert sie in ihrer Trauer. Sie werden in ihrer Trauer gestört. Mit etwas Unverständlichem. Und wenn wir uns die Emmaus-Jünger angucken, so stelle ich mir ungefähr den deutschen Wintergang vor. Kennt ihr den deutschen Wintergang? Ich mache den mal kurz vor. So stelle ich mir die vor. Sie erkennen nichts. Und sie ärgern sich sogar über Jesus. Sag mal, bist du der Einzige, der nichts begriffen hat? der nichts wahrgenommen hat von dem, was in den letzten 3 Tagen da passiert ist. Die ärgern sich richtig. Wenn ihr diese Stelle mal lest, dann merkt ihr, dass sie das nicht gut finden, was Jesus da fragt. Und sie erkennen es nicht. Sie sind blind. Sie sind alle miteinander in irgendeiner Form blind. Und daran ändert auch irgendwie nichts daran, dass da vielleicht doch irgendwie eine Erscheinung war. Der Erscheinung glaubt man nicht. Denn die Realität, die 99% bedeckter Himmel sprechen eine deutliche Sprache. Das ist das, was sie wahrnehmen. Wie wäre es mit uns gewesen, wenn wir die Emmaus-Jünger gewesen wären oder die Frauen am Grab oder Petrus? Oder Andreas? Wären wir morgens jubelnd losgezogen, hätten gesagt, ja klar, Jesus ist auferstanden, ich erinnere mich daran, hat er ja 3-mal gesagt, als er mit uns unterwegs war. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir wären genau so gewesen. Genau so. Warum? Weil wir Menschen mit unseren 5 Sinnen Dinge wahrnehmen. Wir sind begrenzt zunächst mal auf unsere 5 Sinne. Und das ist Sehen, Tasten, Schmecken, Riechen, Hören. Das ist das, was wir wahrnehmen können. Wir können das hier wahrnehmen, wir können das hier wahrnehmen, wir können das wahrnehmen, was ich erzähle gerade. Das sind unsere 5 Sinne und die sind geeicht. Die sind auf den 3-dimensionalen Raum geeicht, auf das, was Wirklichkeit ist. Die sind geeicht auf die 99% dessen, was um uns herum passiert. Und deshalb braucht es für das, was jetzt passiert, einen völlig neuen Blick. Einen regelrechten Blick hinter die Kulissen. Es bräuchte, um es mit einem berühmten Film zu sagen, einen 6. Sinn. Den 6th Sense. Den bräuchte es jetzt. Denn das, was an Ostern passiert ist, ist einzigartig, hat auch keinen Vergleichspunkt. Das ist auch ein nächstes Problem, was die Jünger ja haben, oder was wir Menschen haben. Wir können immer nur das wahrnehmen, was irgendwie auch schon mal passiert ist. So funktioniert Geschichte. Wir haben Vergleichspunkte und deshalb ist etwas wahr, weil es ja schon mal so war. Das, was da passiert ist am Ostermorgen, hat aber keinen Vergleichspunkt. Es ist völlig neu, einzigartig und so in der Form noch nie dagewesen. Daher braucht es einen neuen Blick oder, um es mit der Offenbarung zu sagen, wir brauchen regelrecht eine Heilung, wir brauchen eine Salbe, Offenbarung 3 spricht davon, wir brauchen eine Augensalbe. Du brauchst eine Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Damit du sehen kannst, brauchst du eine Salbe. Und wir gucken uns mal an, was das für eine Salbe ist, die Jünger da jetzt bekommen. Es ist die Salbe von Jesus selbst. Sie können sich den Glauben selber nicht zusprechen. Sie glauben nicht. Sie können es nicht von sich aus. Keiner der Jünger am Ostermorgen kann von sich aus glauben. Alle sind voller Skepsis. Keiner ist da am Sonntagmorgen auferstanden und hat gesagt, Mensch, ich erinnere mich gerade. Jakobus, überleg doch mal, vor 5 Wochen hat Jesus gesagt, er wird sterben und auferstehen am 3. Tage. Heute müsste es soweit sein. Wollen wir mal auf die Suche gehen? Nicht einer. Nicht einer. Erinnert sich. Und es braucht jetzt sozusagen eine neue Jüngerschaft. Es muss von Neuem losgegangen werden. Und wie geht das? Jesus begegnet ihnen immer und immer und immer wieder. Er selber ist die Augensalbe und er selber öffnet jetzt den Blick hinter die Kulissen. Und wie tut er das? Er erzählt ihnen aus der Bibel, aus den Propheten und den 5 Büchern Mose. Und was er da erzählt, wir würden es gerne wissen, es steht nicht da. Wir würden gerne Teil sein dieser immensen Bibelstunde von mehreren Stunden. Dann hätten wir wahrscheinlich auch alle Fragen, alle Streitfragen, alle theologischen Streitfragen für ein für alle Mal gelöst. Was wären wir glücklich, wenn Lukas da mal vernünftig recherchiert hätte? Hat er aber nicht, gibt es nicht. Wir können nur Vermutungen anstellen. Wir können die Vermutung anstellen, dass Gott durch Jesus selbst den Jüngern klar macht, meine Geschichte kreuzt eure Geschichte immer und immer wieder und ihr seht es nicht, aber ich zeige es euch. In der Weltgeschichte habe ich meine Hände im Spiel, obwohl ihr es nicht versteht. Vielleicht macht er das anhand der Geschichte von Elisa. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Elisa ist ein Prophet, hat eine schwierige Situation. Die Stadt, in der er lebt, ist gerade mächtig belagert von mächtigen Feinden. Alle haben Angst und die allergrößte Angst hat der Kollege von Elisa, der Diener von ihm. Und der vergeht fast vor Angst. Der ist erschüttert über das, was er da sieht. Und dann sagt Elisa, der im Übrigen völlig ruhig ist, man fragt sich, warum ist er so ruhig? Dann fängt Elisa an zu beten und sagt, Herr, öffne meinem Diener doch mal die Augen, damit er sieht, was wirklich vonstatten geht. Und Gott erhört das Gebet und dem Knaben gehen die Augen auf und er sieht hinter diesem gewaltigen Heer ein noch viel größeres himmlisches Heer, was das menschliche Heer um ein weites übersteigt. Und auf einmal wird der Diener auch ruhig. Vielleicht ist es so eine Geschichte, die Jesus den Jüngern erzählt und zeigt, im Verborgenen geschehen Dinge, die kannst du gar nicht sehen. Vielleicht erklärt er ihnen auch, was an Weihnachten passiert ist. An Weihnachten sehen Hirten eine junge Frau, die ein Kind in einer fragwürdigen Umgebung bekommt. Es stinkt, es ist eklig. Vielleicht zeigt er ihnen aber, was in der verborgenen Welt abgegangen ist. Und vielleicht gibt er ihnen einen Einblick dahingehend, was der Johannes später aufgeschrieben hat in der Offenbarung, dass schon da der Kampf zwischen Licht und Finsternis stattgefunden hat. Nachzulesen in der Offenbarung. Und jetzt laufen die Jünger da und sind am Fragen, warum musste Jesus sterben? Sollte er sie nicht von den Römern befreien, das ganze Land Israel? Und Jesus öffnet ihnen den Blick vielleicht dafür, dass es nicht darum ging, Römer aus dem Land zu schmeißen, sondern um etwas viel Größeres und etwas viel Gewaltigeres, was in Offenbarung 1 geschrieben steht, gleich zu Beginn. Vielleicht erzählt er ihnen, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Vielleicht hat er ihnen erklärt, dass man die Schlüssel für den Tod und die Hölle nur im Tod und der Hölle bekommt. Und es leider keinen anderen Weg gibt, keine Abkürzung gibt, keine Mogelei gibt, kein, um es mit einer Gamersprache zu sprechen, kein Skippen gibt, kein Tool gibt, um einfach mal, um es mit Monopoly auszudrücken, über loszugehen. Nein, man muss in den Tod rein und Jesus ist in den Tod. Es geht nicht um Römer. Es geht nicht um ein bisschen menschliches Wohlbefinden. Es geht um viel mehr. Es geht um das Existenziellste, was die Menschheit jemals betroffen hat. Es geht um den Tod. Und den hat Jesus besiegt. Und den besiegst du nur, indem du mit ihm kämpfst. Und das hat er in den 3 Tagen im Totenreich getan. Und vielleicht öffnet Jesus den Blick hinter die Kulissen, sodass die Jünger begreifen, für was das alles nötig war und was da eigentlich an Ostern passiert ist. Vielleicht eröffnet er ihnen den Blick dafür, was über der bedeckten Wolkendecke stattfindet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er genau das getan hat, denn er hat es ihnen erklärt, diesen Blick. Er selber ist die Augensalbe, damit sie verstehen, es gibt mehr, als du siehst und mit deinen Händen tasten kannst, mit deinen Ohren hören kannst, mit deinen Augen sehen kannst, mit deiner Nase riechen kannst. Es gibt ein Es gibt einen Bereich, dafür brauchst du Glaube. Der Glaube kommt nicht aus dir, sondern der Glaube wird wiederum von Jesus gebracht. Und was macht dieser Blick? Was macht dieser Blick, wenn man ihn hat? Ganz klar, mir gibt er Hoffnung. Denn es tut mir leid, an so einem fröhlichen Auferstehungstag dieses schwierige Thema anschneiden zu müssen, aber am Ende geht es um Leben und Tod. Kein Mensch hier in diesem Saal wird diesem Thema aus dem Weg gehen können. Und für die allermeisten in diesem Saal ist das Thema gar nicht mehr so weit weg. Für die allermeisten ist die Hälfte der Lebenszeit wahrscheinlich schon abgelaufen. Das ist kein schönes Thema. Es ist eher ein ziemlich gruseliges Thema wahrscheinlich für die allermeisten. Und dann stellst du dir vielleicht die Frage, ja, was passiert denn dann eigentlich? Löse ich mich einfach in Luft auf? Ist irgendwie auch ein unschöner Gedanke, finde ich. Persönlich finde ich den nicht so schön, mich einfach nur in Luft aufzulösen, in ein Nichts. Es gibt mir wenig Sinn. Mir persönlich, ich kann ja nur von mir sprechen, ne? Ich erfahre es selber bei mir, dass mir dieser Blick, dass ich weiß, wohin ich gehe, eine Menge Hoffnung gibt. Das, was meine Oma auf ihrem Sterbebett gesagt hat, das gibt mir Hoffnung. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich gehe zu Jesus, ich gehe heim. Ich mochte das früher nie, wenn meine Oma davon redete, dass sie heimgeht, weil das, ich wusste schon, ich war ja nicht doof, ne? Dass das dann sterben heißt. Je älter ich werde, merke ich, was für eine Hoffnung in der Aussage meiner Oma liegt. Heimgehen. Jesus ist meine Heimat. Was ist schon Heimat? Heimat kann dir immer genommen werden. Gerade in Zeiten von Krieg und Vertreibung erfahren wir es ja hautnah, was es für Menschen bedeutet, Heimat für immer zu verlassen und niemals mehr zurückzukommen. Wir haben jeden Dienstag hier einen Deutschkurs für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir haben es uns ja hier auf dieser Welt sehr gemütlich eingerichtet, jeder von uns. Aber unser Finale ist gegebenenfalls nur ein Arztanruf am Montagmorgen entfernt. Und deshalb macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was gibt mir denn eine Hoffnung darüber hinaus? Mir gibt das Hoffnung. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag so 3 Zentimeter über Boden schwebe und so völlig realitätsfern so. Nein, überhaupt nicht. Ich habe sehr hoffnungslose Zeiten. Zeiten voller Zweifel und auch Verzweiflung. Aber es ist für mich ein Strohhalm, an dem ich mich festklammern kann in der tiefsten Verzweiflung und ich hoffen darf, da kommt mehr. Da kommt etwas, was noch viel besser ist als alle Heimat, die ich hier jemals erlebt habe. Das macht dieser Blick. Dieser Blick durch diese geschlossene Wolkendecke hindurch lässt mich erahnen, da ist etwas viel Besseres, etwas viel Helleres, etwas viel Schöneres, als dieser bedeckte Himmel um mich herum mir weiß zu machen versucht. Wie bekomme ich diesen Blick? Hier stoßen wir auf ein Problem. Es ist eine himmlische Ermahnung, könnte man fast sagen, wo wir uns schon auch, denke ich, selber angesprochen fühlen dürfen. Nun ist es schon so, dass Glaube ja etwas damit zu tun hat, dass Gott mir begegnet. Das tut er. Das tut er am gesamten Ostersonntag, immer und immer wieder. Gleichermaßen ermahnt Jesus aber auch mit extrem deutlichen Worten. Man könnte auch sagen, das ist schon auch, ach, das gleicht schon so einem Kneifen. Das ist kein liebevolles Kneifen, sondern es ist eher so ein Knuffen. Das ist schon so, ich lese es euch vor. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Bisschen moderner gefällig. Ihr Dummen, könnte man es übersetzen. Oh, ihr Dummen. Zu langsam im Denken, zu faul auch. Faul ist auch so gute Übersetzung, zu faul, euch innerlich zu bewegen. Boah. Gut, es kommt vom Herrn Jesus, kann man jetzt nicht so viel sagen, ne? Ist so ein, ne? Was würdest du gegen Herrn Jesus sagen, ja? Hat er wahrscheinlich recht, ja? Und dann gucke ich mich so an und pack an die eigene Nase und denke mir, ja, könnte er recht haben. Was heißt denn das? Zu trägen Herzens, zu langsamen Herzens. Tja. Ach, ich glaube, ihr wisst alle, was damit gemeint ist, oder? Ich muss da gar nicht viel zu sagen. Ich habe keine Lust, Bibel zu lesen. Ist noch nie so mein Ding gewesen. Finde ich auch seltsam. Oh, ist auch so anstrengend. Ne? Oft seelsorgerlich entdecke ich das. Ne? Bibellesen ist anstrengend. Ah, hier, zu langsamen Herzens. Da haben wir es. Zu langsamen Herzens, zu träge. Zu träge. Ah, passt nicht so in meinen Tagesablauf. Ich habe immer so viel zu tun. Boah, pff. Weiß nicht, ob deine Arbeit dir so viel Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Das ist auch eine Frage der Priorität. Das ist schon ein hartes Wort von Jesus hier, zu trägen Herzens. Zu träge Herzen sind aber auch so vorgefertigte Gottesbilder, die wir auf gar keinen Fall lassen wollen. An denen wir festhalten. So hat Gott immer gesprochen für die Stadtmission und so wird er auch weiterhin sprechen. Ist ein Götze. So Unsinn. Gott kann immer anders sprechen, kann dich immer überraschen. In dem Moment, wo du Gott in der Tasche hast, ist es ein Götze und nicht der allmächtige Gott. In dem Moment, wo du begriffen hast, wie Gott ist, ist es ein Götze und nicht mehr Gott. In dem Moment, wo du meinst, so ist Gott und nur so, ist es dein persönlicher Götze, aber nicht mehr Gott. Dann passt der hier rein. Und hier rein passen nur Holzgegenstände oder Metallgegenstände, sprich Götzen. Diesem trägen Herzen muss auf die Sprünge geholfen werden. Immer. Immer und immer wieder. Und wie macht das Jesus? Ganz spannend. Zwei Dinge macht Jesus. Das eine ist intensive Bibelstunde, das zweite ist Gemeinschaft. Man könnte auch sagen, intensive Bibelstunde in Gemeinschaft. Er steigt tief in die Bibel ein. 5 Bücher Mose, die Propheten, sie haben ja auch Zeit, sie laufen miteinander. Wäre vielleicht noch so eine Fußnote, Bewegung tut generell gut. Vielleicht gehst du mal raus zum Beten. Aber viel wichtiger ist das Bibelstudium in Gemeinschaft. Setz dich doch einfach mal mit jemandem hin. Und liebe Gemeinde, es macht mir Sorge, ich sage es deutlich, es macht mir Sorge, wenn ich mir die Stadtmission anschaue. Wir sind circa 154 Mitglieder. Und wir haben eine Seniorenbibelstunde und ich weiß, wie viele Menschen da hinkommen. Wir haben Bibel um Brot und ich weiß, wie viele Menschen da hinkommen und ich weiß von Pi mal Daumen 3 bis 4 Hauskreisen. In jeden dieser einzelnen Kreise gehen zwischen 7 und 12 Menschen. Da fehlen ein paar, die nicht in Gemeinschaft sind, die keinen Hauskreis haben, die nicht in Gemeinschaft Bibel studieren. Das macht mir Sorge. Was ist mit euch, die ihr nicht in Gemeinschaft seid, in keiner Zweierschaft, in keinem Hauskreis, wo ihr euch regelmäßig dem Wort Gottes aussetzt? Es geht nicht ums Bibellesen. Es wäre wieder ein Götze, dass man dem Bibellesen gehuldigt hat. Darum geht es gar nicht. Es geht um den zweiten Punkt, den ich gerade gesagt habe. Es geht um die Perspektive. Darum, ob ich klar bekomme, um was es wirklich in meinem Leben geht. Um die Ewigkeitsperspektive. um die Auferstehung, um den Blick hinter die Kulissen. Es geht am Ende um den Blick hinter die Kulissen, um nicht mehr und nicht weniger. Es geht nicht um das Bibellesen, dass wir jetzt mit Gewalt Bibel gelesen haben. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass dir das Bibellesen in Gemeinschaft einen Blick ermöglichen kann, der dein Leben nachhaltig und elementar existenziell beeinflussen kann. Das habe ich immer wieder erlebt. Deshalb gehe ich in Zweierschaften. Deshalb tue ich das, weil es alleine schwer ist. Weil vier Augen mehr sehen als zwei Augen. Weil sechs Augen mir mehr Perspektiven ermöglichen, als ich alleine an meinem Schreibtisch. Was meint ihr, wie viele Predigten von mir in welcher Form entstehen? Die allerwenigsten Predigten von mir, die allerwenigsten Predigten von mir entstehen da oben in meinem Büro in Alleinarbeit. Ich würde sagen, 90% meiner Predigten entstehen im Austausch, mindestens mal mit meiner Frau, mit vielen anderen Menschen auch. Weil da Gott redet in Gemeinschaft. Er hat uns dafür geschaffen, in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Er möchte deinen Blick weiten. Darum geht es. Er möchte deinen Blick hinter die Kulissen weiten. Er möchte deinen Blick schärfen für das, was an Ostern ermöglicht worden ist. Er möchte deinen Blick richten von dieser geschlossenen Wolkendecke hinein in dieses offene Tor am Himmel. Er möchte dir den Blick hinter die Kulissen schärfen, denn dafür ist er auferstanden. Er ist auferstanden. Amen.